Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wladimir Sorokin, das ist einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller der Gegenwart und einer der am meisten angefeindeten. In Russland wurden seine Bücher schon demonstrativ in der Öffentlichkeit vernichtet von einer Putin-treuen Jugendorganisation. Wladimir Sorokin lebt seit dem Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine im Exil in Berlin. Und dort ist jetzt auch sein Buch Nastja erschienen. Das ist ein extremer Text, der rund um eine Gewalttat an einem 16-jährigen Mädchen gebaut ist. Ich habe vor der Sendung mit dem Schriftsteller gesprochen und ihn zuerst gefragt, wo und wann haben Sie denn dieses Buch geschrieben?
Ja, 2 Jahre жил в Токио, как.
Also das Buch ist in Tokio entstanden. Ich lebte 2 Jahre lang in Tokio. Ich war damals als eingeladener Schriftstellergast dort. Ich habe auch russische Literatur an der Uni unterrichtet, sodass Nastja, diese Novelle, wurde dort geschrieben und zwar vor 21 Jahren.
Vor 21 Jahren, also 2001. Und Sie haben zu diesem Buch, zu dieser Novelle gesagt, jetzt als es in Deutschland erschienen ist, es gehe da um die russische Intelligenzia am Vorabend des Jahrhunderts der lang erwarteten Freiheit. Also das spielt 1899, kurz vor Anbruch des 20. Jahrhunderts. Was macht denn die Figuren in diesem Roman zu Angehörigen der Intelligenzia?
Es ist zweifellos so, dass tatsächlich das eine Novelle über die russische Intelligenz ist. Über die Intelligenz, die im wörtlichen Sinne ihre eigene Freiheit aufgefressen, verschlungen, aufgegessen hat. Naja, die Sache ist die, jeder Schriftsteller interpretiert und ist imstande, seine eigenen Texte zu interpretieren. Ich würde das, wenn es hier um diesen meinen Text geht, folgendermaßen umschreiben. Alles spielt sich tatsächlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ab und ich habe das Buch zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschrieben. Und ich hatte zu jener Zeit ein sehr ähnliches Gefühl, dass auch unsere damalige und jetzige Intelligenz ihre Freiheit genauso verspielt.
Sie haben ja eben gesagt, sie würden ihre Freiheit aufessen oder auffressen. Ich will mal kurz ein bisschen skizzieren, um was es geht in der Novelle. Die Hauptfigur Nastja eben, so heißt ja auch die Novelle, ist eine Jugendliche, die am Handlungstag des Romans 16 Jahre alt wird. Dann schreibt sie dazu in ihr Tagebuch, das sei der wichtigste Tag in ihrem Leben. Sie sei froh, dass dieser Tag endlich gekommen ist. Ihre Eltern sehen das offenbar ähnlich. Sie schenken ihrer Tochter da eine wertvolle Kette. Das sieht alles ganz idyllisch aus, ganz liebevoll aus erstmal. Bis dieser Nastja, dieser gerade 16 gewordenen, es etwas unvorstellbar Entsetzliches angetan wird an diesem Tag. Ich möchte eigentlich gar nicht aussprechen, was das ist, aber die Eltern sind dabei, die und Gäste sind dabei, die tun alle so, als wäre dieses ungeheuer Entsetzliche das Normalste der Welt. Und das, was da passiert, das meinen Sie, wenn Sie sagen, da wird die Freiheit aufgefressen?
Also ich persönlich verstehe die Freiheit in diesem Kontext, in diesem Fall, vor allen Dingen als die demokratische Freiheit. In vielerlei Hinsicht ist dieses Buch auch eine Erzählung über das russische Leben überhaupt, an sich. Aber was ist das? Das russische Leben. Was bedeutet das? Heute ist die ganze Welt erschüttert, sie staunt, sie wundert sich. Wie ist es möglich, dass Russen solche bestialische Taten in der Ukraine begehen? Ich denke mir, dass das Ganze daherkommt, weil bereits im 16. Jahrhundert Russland sich für die Unfreiheit entschieden hat. Nicht für die Demokratie, sondern für den Aufbau, für das Leben in einem pyramidenförmigen diktatorischen System der staatlichen Macht. Die russische Intelligenz und die russische Kultur des 19. Jahrhunderts stellte an sich eigentlich nur eine ganz dünne Schicht, nur ein ganz dünner Überzug, ein Film über dem Sumpf der staatlichen und der menschlichen Gewalt, die das eigentliche Fundament des russischen Staates bildeten.
Und in Ihrem Roman, eben wenn es um die Angehörigen der russischen Intelligenz da geht, die ja das größte Grauen und Verbrechen an ihren eigenen 16-jährigen Töchtern als etwas ganz Normales behandeln, dann ist das Ihre Darstellung einer ungeheuren Rohheit in dieser Gesellschaft, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, ich benutze in meiner Literatur häufig mit Schockmethoden, schockierende Werkzeuge, Instrumente, die bestimmte Metaphern darstellen. In dieser Geschichte jetzt hier zeige ich, was passiert, wenn diese dünne, verschwindend dünne Kulturfilm, diese Kulturschicht des Wohlstands, des komfortablen Lebens aufgerissen wird und was dann darunter zum Vorschein kommt, was darunter liegt. Es war doch so, dass die russische Revolution bestialische Folgen hatten während der Zeit des Bürgerkrieges oder später mit sehr viel Grausamkeiten auch während des sowjetischen Lebens sich entwickelte. Und das kann man erklären nur damit, dass die dünne Deckschicht, der dünne Film der Kultur in Russland besonders schwach und wirklich verschwindend dünn ist. Im Unterschied natürlich zur westlichen Kultur, die sich auf einem demokratischen Fundament stützt. Es ist eigentlich eine Novelle über diesen Sumpf der staatlichen Diktatur und um die zerrissene Kultur, das zerrissene russische Leben und der russischen Welt.
Deutschland von Kultur, wir sind im Gespräch mit dem russischen Schriftsteller Wladimir Sorokin. Ich wollte von ihm wissen, Sie haben eben von dem dünnen Film gesprochen, der über der Gewalt liegt in der russischen Geschichte. Einer der berühmtesten russischen Intellektuellen dieser Zeit ist Anton Tschechow. Wie ist er denn in seinen Erzählungen, in seinen Dramen mit diesem Thema umgegangen aus Ihrer Sicht?
Für die westlichen Theaterbesucher zum Beispiel ist Tschechow besonders interessant. Er hat diese ganz dünne Schicht, diesen Film, der über dem Alltag liegt, besonders stark wiedergegeben. Der Film, der über dem Sumpf des Chaos und der Gewalt liegt. Dafür ist Tschechow bemerkenswert. Seine Helden fühlen sich ohne Zukunft, sie sind verloren, weil sie ahnen, weil sie wissen, was unter ihren Füßen stattfindet, was sich darunter befindet. Tschechow ist ja ein hundertprozentiger russischer Intellektueller des Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat ja gespürt den ganzen Horror dieses Abgrunds von Gewalt und Chaos. Und auch wie dünn die Filmschicht darüber ist. Aber er hat versucht, durch die Bemühungen seiner Helden, diese Deckschicht noch aufrechtzuerhalten, bis zum letzten Augenblick. Ich dagegen zeige, was passiert, wenn diese Filmschicht zerrissen, aufgerissen wird, wenn das selbst auf der Ebene der Familie geschieht. Ich sage, das ist eine Novelle, eine Familiengeschichte eigentlich, die sich da abspielt.
Und Sie haben diese Novelle eben im Jahr 1899 angesiedelt, in der russischen Intelligenz ja dieser Zeit. Was verbindet denn die russische Intelligenz dieser Zeit mit der von heute?
Wir sind natürlich sehr ähnlich der Intelligenz hier aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, aber wir sind eigentlich in einer noch schwächeren Position. Wir erweisen uns als schwächer als Sie, weil wir ja hinter uns die Erfahrungen des Lebens in der Sowjetunion, der sowjetischen Welt haben. Und wir haben nichtsdestotrotz keine Schlüsse daraus gezogen, keine radikale Schlüsse gezogen, keine Lehren. Deswegen ist auch in diesem postsowjetischen Russland geschieht die Rückkehr zur Despotie, zum Totalitarismus, das wir erleben.
Es ist so traurig, leider.
Ja, und Sie sagen jetzt wir, Herr Sorokin, wobei Sie selbst ja seit Februar, also seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, praktisch im Exil leben in Deutschland, soweit ich weiß. Darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht als aus Russland exilierter Schriftsteller?
Das Leben im Exil besitzt auch Elemente einer Tragödie. Man ist ja herausgerissen aus den heimatlichen Gefilden. Man kann nicht zurückkehren zu den Orten, in denen man als Junge gelebt hat, wo man mehrere Jahrzehnte seines Lebens verbracht hat. Aber das ist eben eine Sache, an die man sich gewöhnt. Aber unsere Intelligenzia hat ja eine besonders große Erfahrung, im Exil leben zu müssen. Ich darf nur hier die Namen Nabokov, Marina Tsvetaeva, Bunin, Berdjaev, Zamyatin nennen, aber auch viele andere. Ihre Erfahrung gibt mir Stütze. Auf Ihre Beispiel lehne ich mich.
Herr Savukin, Sie haben zwei Tage nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine eine sehr scharfe Abrechnung mit dem Regime von Wladimir Putin veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Es gab ja auch in Russland selbst Proteste von Intellektuellen gegen den Angriff auf die Ukraine, wozu ganz sicher sehr, sehr viel Mut gehört. Aber die Mehrheit der russischen Intelligenz ja schweigt zu dem Krieg. Oder wie beobachten Sie das?
Das ist ein болезненный вопрос.
Sie stellen eine sehr schmerzliche Frage. Ich traue mich zu sagen, dass zum Glück nicht die gesamte Intelligenz schweigt und sich fürchtet. Die besten Vertreter schweigen nicht. Manche sind deswegen bereits im Gefängnis gelandet oder sind gezwungen, abzureisen, ins Ausland zu gehen. Nichtsdestotrotz vertraue ich und verlasse mich im Moment nicht an die russische Intelligenzia, was ich glaube, an die Stärke des Gemüts, der Überzeugung der Ukraine. Denn die Ukraine kämpft im Augenblick mit diesem Sumpf der Gewalt und des Chaos, von dem ich gesprochen habe. Sie kämpfen mit diesem Sumpf für die ganze Zukunft, inklusive der Zukunft Russlands.
Wie meinen Sie das, Herr Sorokin, wenn Sie jetzt einen ukrainischen Sieg, was auch immer das bedeuten könnte, meinen? Was würde das für Russland denn bedeuten?
Ich denke, dass wenn die Ukraine siegt, das heutige Regime von Putin nicht bestehen kann.
Wladimir Sarokin, Nastja heißt sein Buch, das jetzt in Deutschland erschienen ist. Ein Buch mit Zeichnungen und Collagen von dem bekannten Maler Daniel Richter. Das Buch wurde aus dem Russischen übersetzt von Dorothea Trottenberg, ist im Verlag Chikunya Chikunya erschienen mit 120 Seiten, 34 Euro ist der Preis. Herr Sarokin, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank und ich hoffe, dass eine gute Zukunft. Wahrscheinlich ist es eine utopische Hoffnung, aber trotzdem, ich glaube.
Milan Radev hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Auch an ihn herzlichen Dank.